Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Jetzt begrüße ich erstmal an meiner Seite die Theologin und Philosophin Doris Wagner, die eigentlich inzwischen Doris Reisinger heißt, denn sie hat geheiratet, aber sie veröffentlicht noch unter dem Namen Doris Wagner und deswegen wollen wir es mal für die nächste halbe Stunde doch nochmal mit Doris Wagner belassen. Ja, herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind.
Guten Tag.
Wer in letzter Zeit die Diskussion um sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche verfolgt hat, für den sind Sie keine Unbekannte. Sie haben sich immer wieder zu Wort gemeldet, unter anderem unter dem Hashtag Nuns2, der eben darauf verweist, dass es nicht nur um Gewalt gegen Kinder geht, sondern es eben auch sexualisierte Gewalt gegen Ordensfrauen, gegen Nonnen gibt. Sie waren im Film Female Pleasure von Barbara Miller zu sehen und kürzlich in einer Dokumentation auf Arte. Sie haben ein erstes Buch geschrieben, das heißt Nicht mehr ich. Da schildern Sie spirituelle und andere Gewalt, die Sie als Ordensfrau in einer katholischen Gemeinschaft erlebt haben. 2011 haben Sie diese Gemeinschaft verlassen, inzwischen frisch promoviert in Philosophie. Und jetzt haben Sie eine sozusagen theoretische Abhandlung vorgelegt, aber Entschuldigung, aber es ist keine theoretische Abhandlung, sondern es ist mit vielen Beispielen angereichert, sehr anschaulich. Sie untersuchen verschiedene Formen und Mechanismen von spirituellem Missbrauch in der katholischen Kirche, so heißt das Buch auch. Und Sie fragen natürlich auch, wie er sich vermeiden lässt. Definieren tun Sie diesen spirituellen Missbrauch als Verletzung des geistlichen Selbstbestimmungsrechts. Das klingt erstmal ein bisschen abstrakt und ich glaube, Sie müssen uns jetzt erstmal erklären, was Sie denn überhaupt mit geistlicher oder spiritueller Selbstbestimmung meinen.
Ja, ich glaube, dass man spirituellen Missbrauch oder geistlichen Missbrauch nur wirklich verstehen kann, wenn man das analog zu sexuellem Missbrauch versteht. Und sexueller Missbrauch ist die Verletzung sexueller Selbstbestimmung. Das heißt, alles, was ich sexuell tue, muss ich selber wollen und selbst tun. Und wenn jemand anders sexuell was mit mir macht, was ich nicht will, ist das sexueller Missbrauch. Und analog verstehe ich spirituellen Missbrauch als die Verletzung spiritueller Selbstbestimmung. Das heißt, ich glaube, dass auch für den Bereich der Spiritualität gilt, was ich in diesem Bereich tue, muss ich selbst wollen und selbst tun, selbstbestimmt tun. Zu welcher Religion will ich gehören? Welches Gottesbild habe ich? Wie bete ich? Wann bete ich? Welchen Sinn, auch jenseits von Religion, auch ein Mensch, der vielleicht nicht religiös ist, welchen Sinn gebe ich meinem Leben? Wie gehe ich mit bestimmten Einschnitten oder Erfahrungen in meinem Leben um? Und wo finde ich spirituelle Ressourcen? Wo finde ich Geschichten, die mich tragen, Rituale, die mich tragen, Konzepte, die mich tragen? Das muss ich selber tun können. Und in dem Moment, wo jemand anders in mein Leben tritt und sagt, nein, so darfst du nicht beten. Dieses Gottesbild ist falsch. Diesen Text musst du beten, sprechen. Oder dieser Religionsgemeinschaft darfst du nicht angehören wollen, ist das spiritueller Missbrauch.
Und jetzt ist ja die Frage, wie kommt man überhaupt so weit, sich selbstbestimmt zu fühlen in der Spiritualität? Also Kinder müssen das erstmal lernen und Eltern müssen vielleicht auch wissen, dass sie da eine große Aufgabe haben. Denn einerseits hat man ja als Eltern vielleicht auch Lust, seinem Kind zu sagen, du, das hat mir geholfen. Ich wünsche dir das auch, dass du so glauben kannst wie ich oder vielleicht auch, dass du so Atheistin sein kannst wie ich. Und wie muss man sich das als Eltern da reindenken, dass man sagt, ich will mein Kind zur Selbstbestimmung erziehen? Das ist eine schwere Aufgabe, oder?
Ja, ich glaube, dass Eltern sowas sind wie die ersten Seelsorger ihrer Kinder, die genauso wie Eltern ihren Kindern beibringen und ihre Kinder einführen, die Welt intellektuell zu durchdringen, emotional zu reifen, zu verstehen, was passiert da mit mir, welche Gefühle habe ich, wie gehe ich damit um, wie Kinder lernen von ihren Eltern, wie man kommuniziert und so weiter, so lernen Kinder auch von ihren Eltern spirituell. Welchen Sinn hat das alles hier? Warum bin ich auf der Welt? Was bedeutet das? Was heißt das, wenn ein Mensch stirbt? Was bedeutet das? Wie können wir als Menschen gut damit umgehen?
Aber da ist die Versuchung groß zu sagen, das ist meine Antwort. Genau. Und es gibt hier viele verschiedene Antworten, such dir eine aus.
Genau, ich glaube auch, dass das da eigentlich erstmal der richtige Ansatz ist, dass, weil das ein unterbewusster Lernprozess ist. Kinder schauen sich das von ihren Eltern ab und eignen sich das an, was den Eltern hilft. Das ist auch erstmal gar nicht problematisch. Das ist wichtig, dass Eltern ihren Kindern das geben, was sie trägt. Aber in dem Moment, wo ein Kind signalisiert, mit dem, was du da machst, kann ich nichts anfangen. Wenn Kinder sagen, ich will aber nicht am Sonntag in die Kirche. wenn Eltern dann ihre Kinder nötigen oder unter Druck setzen oder ganz subtil oder mehr oder weniger subtil irgendwie sagen, ja, das ist aber schade, da ist die Mama ganz traurig, wenn du am Sonntag nicht in die Kirche gehst oder wenn du dich nicht konfirmieren lässt oder nicht zuerst kommen, das darf man nicht machen. Das wäre auch schon ein Schritt von spirituellem Missbrauch, den Eltern in dem Moment ihren Kindern antun, und das ist leider immer noch relativ weit verbreitet.
Das ist jetzt der Fall der Eltern, die ganz genau wissen, was eigentlich die richtige Spiritualität für ihre Kinder ist. Es gibt aber auch den Fall spiritueller Vernachlässigung. Ja. Und der kann auch schon im Elternhaus passieren, dass Eltern ihren Kindern eigentlich gar nichts anbieten, genau, was irgendwie in die Richtung gehen würde. Wie sieht das dann aus?
Spirituelle Vernachlässigung ist für mich immer dann gegeben, wenn ein Mensch eigentlich irgendwie die Pflicht hat, sein, dass Eltern sein, dass ein Seelsorger jemandem, einem anderen spirituell was an die Hand zu geben, was der, damit der gut durchs Leben kommt. Und wenn diese Pflicht vernachlässigt wird, das kann entweder so aussehen, dass Eltern sagen, wir sind katholisch und das geht so und das Kind kann nichts damit anfangen und die Eltern lassen das Kind vielleicht frei und sagen, okay, da musst du nicht, aber ja, finde dich selber zurecht. Und wenn das Kind dann nichts anderes findet oder vielleicht dann, weil es sich irgendwie selber orientiert, aber dabei keine Handreichung mehr hat, in die Hände von jemandem fällt, der das Kind dann irgendwie manipuliert, ja, oder in irgendeine komische Gruppe oder eine Sekte hineingerät, wäre das schon eine Folge von spiritueller Vernachlässigung, wenn jemand nicht selber gelernt hat und an die Hand bekommen hat, wie mache ich das? Wo finde ich spirituelle Ressourcen? Wie eigne ich mir die an? Das muss man auch lernen. Und ich glaube, dass Eltern auch, wenn das Kind sich von dem wegbewegt, was sie selber tun, immer noch in der Pflicht stehen, ihren Kindern zu sagen, okay, wenn du dich selber spirituell neu orientierst, das geht so. Und schau mal da. Und da kannst du vielleicht was finden. Und hier und da musst du aufpassen.
Sie haben jetzt schon die Stichworte spirituelle Vernachlässigung und Manipulation genannt. Das dritte wäre spirituelle Gewalt. Und alle drei fassen Sie unter diesem Obertitel spiritueller Missbrauch zusammen. Nun ist Missbrauch ein schwieriges Wort und eigentlich kann man ganz froh sein, finde ich, dass das Wort sexueller Missbrauch mittlerweile durch sexualisierte Gewalt doch immer mehr abgelöst wird, weil da einfach viel klarer wird, es geht um wirklich harte Fakten, und außerdem ist in diesem Missbrauch ja immer, schwingt mit, es gibt auch einen guten Gebrauch, aber ich finde, man kann Menschen nicht gebrauchen. Mhm. Also warum behalten Sie überhaupt noch diesen Begriff bei?
Ich glaube, das ist eher eine pragmatische Entscheidung gewesen, einfach ein Wort zu verwenden, das aktuell noch ganz gängig ist und womit jeder Mensch irgendwie doch was anfangen kann. Aber ich denke, man könnte genauso analog zu sexualisierter Gewalt auch von spiritualisierter Gewalt sprechen. Das würde das vielleicht sogar noch besser treffen.
Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen auf diese Manipulation schauen. Das klingt immer gleich so nach Sekte. Was kann man sich darunter verstehen? Wie werden Menschen dazu gebracht, etwas zu glauben, etwas für wahr zu halten, was ihnen eigentlich nicht naheliegen würde oder wo sie nicht darauf kommen wollen? Und das ist ja eigentlich der Kern von Manipulation.
Genau. Spirituelle Manipulation bedeutet, dass ein Mensch glaubt, eine freie Entscheidung getroffen zu haben, die aber in Wirklichkeit nicht frei war.
Wir hören also hier gerade, die Gedanken sind frei vom Messen.
Genau.
Oh, das passt doch ganz gut.
Also immer dann, wenn ein Mensch meint, er hat eine große Gotteserfahrung gemacht, er hat seine Berufung entdeckt, er hat irgendwie das aber von jemand anderem inszeniert worden ist, dann betrachte ich das als Manipulation. Das kann sehr subtil anfangen. Das kann so anfangen, dass ein geistlicher Begleiter jemandem einen Text zu lesen gibt, den er begleitet und sagt, schau mal, das ist ein großartiger Text. Und die Person dann sagt, ja, aber ich habe das gelesen, ich kann jetzt nichts damit anfangen. Und der Begleiter sagt dann, ja, schade. Ja, das ist schon eine ganz simple, subtile Form von Manipulation, wo der Begleitete merkt, mein Begleiter ist jetzt enttäuscht. Also eigentlich hätte ich mit diesem Text was anfangen müssen. Ja? Oder wenn man einen Seelsorger hat oder einen Pfarrer, der unglaublich bewundert wird, sodass man sich gar nicht traut, den zu kritisieren oder zu sagen, dass man mit dem, was der macht, nichts anfangen kann. Das kann aber auch Formen haben, wo richtig, es gibt auch in der katholischen Kirche Sekten, die in richtig großen Stil große Prayer Festivals machen, was eine ganz evangelikale Anmutung hat, mit einer großen Bühne, mit sehr emotionaler Musik, wo junge Leute in Scharen hinkommen. Und wenn man auf dem Höhepunkt von so einem Festival auf die Bühne geht und sagt, und jetzt sollen alle jungen Männer hier im Publikum, die gerade ihre Berufung zum Priestertum entdeckt haben, auf die Bühne kommen, legt Zeugnis ab, ist das Manipulation. Weil man die Emotionalisierung, die man aufgebaut hat, in dem Moment gebraucht, um Leute eine Lebensentscheidung aufzunötigen, die sie sonst wahrscheinlich nie getroffen hätten.
Frau Wagner, Sie sehen eine Parallele zwischen spiritueller Gewalt und einer gewalttätigen Beziehung, wo Abhängigkeit eine ganz starke Rolle spielt, wo eine Persönlichkeit gebrochen wird und wo es dann eben auch zu sexualisierter Gewalt kommen kann. Würden Sie sagen, dass in jedem Fall, wo in einem kirchlichen Kontext sexualisierte Gewalt passiert, eigentlich auch immer spiritueller Missbrauch dem vorangegangen ist?
Das würde ich sagen. Ja, ich glaube, dass man auch die sexuelle Gewalt, die es in der Kirche gibt und mit der wir mittlerweile alle auf traurige Art und Weise vertraut geworden sind, immer auch diese Komponente hat, dass hier ein Mensch, ein Priester, eine Ordensfrau, die eine spirituelle Autorität hat, diese Autorität benutzt hat, um ihre Opfer in irgendeiner Weise zu manipulieren, glauben zu machen, das wäre Zuneigung, das wäre ein Privileg überhaupt, von diesen Menschen beachtet zu werden, oder aber einzuschüchtern und Angst zu machen. Wir kennen diese Geschichten von Opfern, die sagen, dass sie ihnen erzählt worden ist, wenn du das erzählst, kommst du in die Hölle oder was auch immer. Oder es gibt auch diese Fälle aus dem Buch von Hubert Wolf, die Nonnen von Sandambrocho, wo die Gründerin, die Oberin dieser Gemeinschaft, die Schwestern sexuell missbraucht hat und diesen Missbrauch als Gnadenerweis deklariert hat. Und das ist, da ist der sexuelle Missbrauch ein Teil, die sexualisierte Gewalt ein Teil oder eine Konsequenz aus dieser spirituellen Gewalt, die man in dem Moment fast gar nicht trennen kann.
Und welche Mutmaßungen, wahrscheinlich sind es nur Mutmaßungen, kann man anstellen über die Motivationen der Täter? Glauben die da irgendwie tatsächlich etwas Richtiges zu tun? Sind die triebgesteuert? Was sind da die Konstellationen, die Motivationen, die Sie in Ihrer Studie, in Ihrer Begegnung mit vielen Opfern feststellen können?
Ja, ich habe mich in meinem Buch zurückgehalten, was die Motivation der Täter angeht, weil ich dazu zu wenig selber noch geforscht habe und zu wenig fundiertes Wissen habe. Ich kann da selber nur Mutmaßungen anstellen. Und ich glaube, dass es grundsätzlich zwei Typen von Tätern gibt. Es gibt die Überzeugungstäter, die spirituelle Gewalt ausüben, weil sie wirklich glauben, dass das ihre Aufgabe ist, dass Gott sie beauftragt hat, Menschen zu etwas zu zwingen. Ich habe ein Beispiel in meinem Buch, das war eine ehemalige Mitschwester von mir, die praktisch rund um die Uhr arbeiten musste. Die ist eingetreten, die hat Abitur gemacht, ist dann eingetreten, hat rund um die Uhr in der Küche gearbeitet und ist irgendwann einfach zusammengebrochen. Die konnte nicht mehr. Und die Mitschwester, die mit ihr gearbeitet hat, hat gesagt, leg dich erstmal hin. Und die Oberin kommt in die Küche und sagt, wo ist die Schwester sowieso? Und geht zu ihr aufs Zimmer, holt sie zurück, schleppt sie in die Küche, weil sie wirklich der Überzeugung ist, genau an dem Punkt, wo man nicht mehr kann, muss man nochmal über die eigene Grenze gehen. Und das ist richtige Hingabe und das ist das gottgeweihte Leben, wo sie als Oberin die Aufgabe hat, das den Schwestern beizubringen. Die hat das wirklich geglaubt, dass sie in dem Moment einem Menschen fertig gemacht hat, hat sie nicht gemerkt oder in Kauf genommen. Oder es gibt auf der anderen Seite aber auch Täter, und ich glaube, dass es da vielleicht auch Überschneidungen gibt, die diese spirituellen Überbau benutzen, um bewusst oder unterbewusst einfach ihre sadistischen Neigungen ausleben zu können, die das einfach genießen, dass sie Macht über einen Menschen haben, und die das spirituell verbrämen.
Und Sie selbst haben solche Erfahrungen in einer neuen katholischen Gemeinschaft gemacht. Das sind ja nun nicht die einzigen Orte gottgeweihten Lebens, es gibt auch die ganz traditionellen Orden. Trotzdem hat man bei der Lektüre den Eindruck, dass Sie sagen, in diesen Gemeinschaften ist die Gefahr für diesen spirituellen Missbrauch wirklich größer. Warum ist das so?
Ich glaube, dass das verschiedene Gründe hat. Vielleicht ist es der Hauptgrund liegt vielleicht daran, dass diese neuen geistlichen Gemeinschaften entstanden sind während des Konzils, nach dem Konzil, in einer Zeit, in der unsere Gesellschaften sich schon ganz entschieden in eine pluralistischere, offenere, liberalere Haltung hineinentwickelt haben und diese Gemeinschaften sich selber sehen als eine Gegenbewegung gegen diese pluralistische Öffnung. Und gerade in diesen modernen pluralistischen Gemeinschaften wieder die Botschaft von der einen Wahrheit und der klaren kirchlichen Ordnung und Lehre verkünden wollen. Und ich glaube, dass sie deswegen besonders anfällig sind für Missbrauch. Ich habe aber auch viele Betroffene kennengelernt, die aus ganz klassischen Ordensgemeinschaften kommen, wo es ganz ähnliche Dynamiken gibt, weil es in diesen Gemeinschaften keine Gewaltenteilung gibt, weil man den Oberen, die man hat, mehr oder weniger ausgeliefert ist und weil dieses Konzept von geweihtem Leben mit den drei evangelischen Räten Armut, Keuschheit und Gehorsam einfach in sich die Gefahr birgt, dass man damit auch eine Tradition hereinholt, die einfach die menschlichen Bedürfnisse, menschliche Wünsche, menschliche Beziehungen abwerten oder unterbinden dem wenig Beachtung geschenkt wird.
Vielleicht kurz zur Erläuterung, wer sich jetzt über das Wort evangelisch gewundert hat, das hat also nichts mit den Protestanten zu tun, sondern hat mit dem Evangelium zu tun, dem zu diesen dreien geraten wird. Ja? Jetzt ist ja die Frage, was kann man machen? Man muss wahrscheinlich einerseits eine Anlaufstelle für Opfer einrichten, und zwar eine, wo die Leute sich wirklich gut aufgehoben fühlen. Andererseits muss man ja Prävention machen. Ich war bei der Bischofsvollversammlung in Lingen, da wurde viel von Prävention gesprochen. Gleichzeitig wurde auf die Frage, wie es denn mit den Ordensgemeinschaften ist, gesagt, ja, also da müssen wir doch ein bisschen vorsichtig sein, die wollen ja auch nicht so gerne, dass wir Bischöfe ihnen da reinreden. Da fängt doch schon das erste Problem an, oder? Wer kann sich denn da zuständig fühlen? Wer müsste denn da wirklich ganz drastische Maßnahmen ergreifen?
Ja, das Problem ist, die Zuständigkeit ist eigentlich ganz klar geregelt. Zuständig für die Orden sind die Ordensoberen, die Generaloberen, nur die sind natürlich oft, in den meisten Fällen sind die gleichzeitig auch die Täter oder diejenigen, die die Täter in der eigenen Gemeinschaft schützen.
Oder sie sind weit weg, das gibt es ja auch.
Ja, sie werden trotzdem zuständig, ja? Aber in ganz vielen Gemeinschaften greifen die nicht ein. Dann ist zuständig die religiösen Kongregation in Rom, die so die Oberaufsicht hat über alle Ordensgemeinschaften, die es weltweit gibt. Und leider ist in ganz vielen Fällen, es gibt auch schon viele Gemeinschaften, wo auch schon bei der religiösen Kongregation Anzeige erstattet worden ist, passiert da nichts. Es folgt nichts. Es wird in vielen Gemeinschaften gibt es, in vielen Fällen gibt es eine päpstliche Visitation, es gibt Untersuchungen und nach diesen Untersuchungen passiert nicht wirklich was oder es passiert nur halbherzig was und vor allem Entschädigungen für Opfer von spirituellem Missbrauch gibt es noch überhaupt gar nicht. Nirgendwo. Und ein ganz großes Problem ist, dass es gibt im Kirchenrecht schon sehr vernünftige Regelungen, was Ordensleben angeht und auch zur Vorbeugung von spirituellem Missbrauch in Ordensgemeinschaften. Die werden einfach leider nicht angewendet oder in vielen Fällen wird dagegen verstoßen und es gibt keine Sanktionen dafür. Also ich glaube, man müsste weniger an Regeln ändern oder an Zuständigkeiten, sondern man müsste einen Kulturwandel vollziehen, damit die Regeln, die da sind und die Leute, die zuständig sind, das auch ernst nehmen.
Und mit diesem Kulturwandel, da gehen Sie ja noch viel tiefer und sagen, in der Kirche haben wir einerseits eine autoritäre Tradition, eben die Gehorsam fordert und solche Dinge, und andererseits haben wir aber auch eine freiheitliche Tradition. Es geht ja auch um das Individuum und den eigenen Weg zu Gott. Und es würde im Grunde darum gehen, diese freiheitliche Tradition zu stärken. Nur, wie macht man das?
Ja, da habe ich auch keine Antwort darauf. Also ich habe wenig Hoffnung, dass die Leute, die die autoritäre Tradition einfach qua Amt vertreten, weil sie die Autorität in der Kirche sind, dass sie das verstehen und das hinkriegen, einen Kulturwandel zu vollziehen. Aber ich erlebe zu meiner eigenen Überraschung in den letzten Jahren, dass es noch sehr viele Menschen in der Kirche gibt, die gerade in den letzten Jahren mit einem größeren Nachdruck und einem neuen Selbstbewusstsein für diese freiheitliche Tradition eintreten. Und ich glaube, es ist so ähnlich, wie wir das aus politischen Prozessen, das ist ein politischer Prozess, der uns bevorsteht. Und wir kennen das aus anderen Fällen, wir kennen das, man kann eine Parallele machen zum Mauerfall, zum Ende des Kaiserreichs, wenn so totalitäre monarchische Systeme zusammenbrechen, dann sind das selten die Monarchen, die diesen Wandel herbeiführen, selten die Partei, die selber erkennt, dass sie sich ändern muss, sondern es ist dieser Druck, diese Masse von Leuten, die sich einfach diesen autoritären Umgang nicht mehr gefallen lassen. Und ich glaube, wenn wir in der Kirche eine Chance haben, diesen Kulturwandel zu vollziehen, dann wird das von da kommen, von den Leuten, die sich diesen autoritären Umgang mit sich selber nicht mehr gefallen lassen wollen.
Das heißt, da sind Sie optimistisch und da bleiben Sie auch gerne Katholikin, weil Sie noch auf diesen Wandel hoffen?
Ich weiß nicht, ob ich optimistisch bin. Ich glaube einfach, das ist der einzige Weg, wie das nochmal gut werden kann. Ob das realistisch ist, ob wir damit rechnen können, weiß ich nicht. Da wäre ich vielleicht sogar eher skeptisch. Aber ich staune eben, wie gesagt, dass es doch noch so viele Leute gibt, die in diese Richtung gehen wollen.
Vielen Dank, Doris Wagner, heute Doris Reisinger. Ihr Buch heißt Spiritueller Missbrauch in der katholischen Kirche. Es ist erschienen beim Herder Verlag, 207 Seiten, kosten 20 €.